Herzlich willkommen zu CardioBeat, der Cardio-Podcast. Professor David Duncker und seine Gäste diskutieren Aktuelles, entdecken Neues und hinterfragen Bekanntes aus der Kardiologie. Bleiben Sie informiert mit freundlicher Unterstützung von Boehringer Ingelheim.
Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich begrüße Sie herzlich zu unserem Podcast CardioBeat, der Cardio-Podcast zu Themen rund um die Kardiologie. Mein Name ist David Duncker, ich leite das Hannover Herzrhythmuszentrum an der Klinik für Kardiologie und Angiologie der Medizinischen Hochschule in Hannover. Und in der 38. Ausgabe unseres Podcasts sprechen wir heute nicht über Leitlinien oder Therapien oder Indikationen, sondern diesmal über eher ein Karrierethema, und zwar über Praktizieren im Ausland. Also lohnt sich Auswandern für Kardiologinnen und Kardiologen? Was spricht dafür, was spricht vielleicht dagegen und wohin kann es einen ziehen? Und ich möchte mit jemandem darüber sprechen, der es wissen muss. Und dafür begrüße ich Privatdozent Dr. Till Althoff. Er ist Oberarzt in der Rhythmologie am Deutschen Herzzentrum der Charité in Berlin am Campus Mitte. Und ich freue mich sehr, dass du das heute mit mir machst, Till. Ich freue mich.
Ja, ich freue mich auch. Danke, David.
Ja, Till, das ist ja heute auch ein bisschen eine persönliche Geschichte. Natürlich habe ich dich gefragt, weil du mal, sagen wir, ausgewandert bist. Ich weiß gar nicht, ob du es so bezeichnen würdest, aber du warst auf jeden Fall mal jetzt ungefähr 5 Jahre als Rhythmologe im Ausland. Und vielleicht kannst du uns einmal einen kurzen Einblick geben, so tief du gerne möchtest, was da die Geschichte war, damit wir verstehen, wo du deine Erfahrungen gesammelt hast.
Ja, alles klar, mache ich gerne. Also die Geschichte, wie du dir vorstellen kannst, kann ich natürlich in jeglicher Granularität ausbreiten jetzt. Vielleicht ganz kurz, Auswandern hätte ich es jetzt nicht genannt. Und ich bin ja auch tatsächlich wieder zurückgekommen, obwohl es mir alles gut gefallen hat und obwohl es im Nachhinein eine richtige Entscheidung war. Aber tatsächlich bin ich vor mittlerweile 6 Jahren nach Barcelona gegangen, an großes rhythmologisches Zentrum, Hospital Klinik heißt das, bekannt durch Josep Brugada und andere, und bin mittlerweile wieder zurück, wie du schon gesagt hast, in Berlin. Und vielleicht, das ist jetzt, der typische Weg ist ja eigentlich, dass man sowas für eine Studienauszeit macht, dass man sowas für ein Fellowship macht. Bei mir war es relativ spät. Ich war schon Oberarzt, habe zu dem Zeitpunkt auch die Rhythmologie an meinem Campus geleitet. Also ein relativ später Zeitpunkt. Insofern ist es vielleicht nochmal ein Spezialfall, aber trotzdem eine im Nachhinein eine gute Entscheidung.
Und wir werden vielleicht gleich auch nochmal auf die Gründe, glaube ich, zu sprechen kommen und was so die Motivation sein kann. Ich muss sagen, Spanien ist jetzt nicht unbedingt das typische Arzttransferland für deutsche Ärzte, muss man sagen. Also da ist sicherlich die Schweiz an Platz 1. Ich habe mal nachgelesen, 2024 sind 2197 Kollegen und Kolleginnen ausgewandert und davon 675 in die Schweiz. Und danach kommt direkt Österreich. Also sicherlich mit einem Grund, dass das auch eher die deutschsprachigen Länder sind. Spanien ist da jetzt nicht ganz vorne mit dabei. Was waren denn deine Beweggründe? Du hast gerade schon gesagt, also du bist ein großes Zentrum gegangen mit einem hohen Renommee, aber zu einem späten Zeitpunkt, wo du ja auch selber schon eine Leitungsfunktion hattest. Was waren deine Motivationsgründe?
Ja gut, also erstmal hast du vollkommen recht, Spanien steht jetzt nicht ganz oben und das hat auch seine Gründe, und da können wir vielleicht nachher nochmal drüber sprechen, und da spielt auch eine Rolle, dass ich nicht auswandern wollte für immer. Innerhalb Spaniens, Barcelona ist, ich sag mal jetzt jenseits der Karrierewege, auf jeden Fall ein Ort, wo es einen hinzieht und der einfach ein toller Ort ist. Das war jetzt nicht der Hauptbeweggrund, aber spielt auch eine Rolle. Und die Beweggründe aus Karriere / professioneller Sicht waren, das weißt du besser als viele andere als Rhythmologe. Ich will nicht sagen, dass Berlin ein weißer Fleck auf der Landkarte war damals, aber meine Abteilung war jetzt nicht vergleichbar mit Leipzig, mit Hamburg. Es war eine kleine Abteilung. Und mir war damals relativ klar, dass wenn ich das ändern will und wenn wir uns bewegen wollen hin zu Zentren wie Hamburg und Leipzig, du hast ja was Ähnliches aufgebaut wie dir, dann würde das in der Konstellation, wie sie damals war, mit den handelnden Akteuren auch so nicht funktionieren. Und zum einen und zum anderen war mir auch relativ schnell klar, dass ich dann vielleicht auch mal in so einem großen Zentrum gewesen sein müsste. nochmal, ich hatte nicht vor, dahin auszuwandern, sondern das Ziel war erstmal, an ein großes europäisches Zentrum zu gehen, wo geforscht wird, wo höchste Expertise ist in allen Bereichen der Rhythmologie. Und da hatte ich das Zentrum in Barcelona ausgemacht, auch weil ich die handelnden Akteure dort kannte, über Kongresse, über Forschungskooperationen und so weiter. Und das alles zusammen hat so ein bisschen den Ausschlag gegeben.
Das ist wahrscheinlich ein wichtiger Aspekt, was du gerade gesagt hast, dass du die Akteure da schon kanntest. Meinst du, das ist ein wichtiger Aspekt, dass man schon irgendwen kennen muss? Oder muss man nur das Zentrum als Namen kennen und sich dann dort bewerben, wenn jetzt jemand darüber nachdenkt, ich würde gerne, so wie du, meine Erfahrungen erweitern und in irgendeine andere erfahrene Klinik mal wechseln?
Ja, also für mich war das ohnehin eine Grundvoraussetzung, weil wenn man ein Fellowship plant und als Fellow dorthin geht, dann ist es nochmal was anderes, dann ist es ein Bewerbungsprozess. Ich glaube, meine Position und Funktion, die ich dort hatte, das wäre jetzt über so einen Bewerbungsprozess, ohne dass man sich im Vorfeld schon gut gekannt hätte, nicht gegangen. Insofern von beiden Seiten, glaube ich, macht es absolut Sinn, dass man sich kennenlernt, dass man sich auch schlau macht, was genau an diesem Zentrum gemacht wird, wie viele in ähnlicher Position dort sind und so weiter. Also als Fellow beispielsweise in der Rhythmologie, glaube ich, ist es wichtig, dass man vorher klärt, wie viele Eingriffe werden dort gemacht, unter wie vielen Fellows teilt man sich das. Das ist ja letztlich dann ausschlaggebend dafür, wie gut man seine Ziele, mit denen man gekommen ist, dann auch umsetzen kann. Wie gesagt, bei mir war es ein bisschen was anderes. Bei mir ging es eher darum, welchen Bereich ich abdecke, klinisch und wissenschaftlich. Das war bei mir eben dieser Vor-Flimmer-Bereich. Eine große Triebfeder war für mich zusätzlich, dass insgesamt das Zentrum für VT-Ablation und Bildgebungsintegration eine Vorreiterrolle hatte und dass ich in dem Bereich klinisch auch viel machen konnte. Das waren so die Kautelen, die ich vorher abgeklärt hatte, wo aber Einigkeit bestand.
Und jetzt bist du am Ende, glaube ich, länger geblieben als ursprünglich geplant. Was war denn deine ursprüngliche Idee, wie das ablaufen sollte, als du gesagt hast, so jetzt gehe ich mal dahin?
Ja, die ursprüngliche Idee war erstmal, das für 1-2 Jahre zu machen. So naiv war ich jetzt nicht zu glauben, dass das in Stein gemeißelt ist, sondern man weiß nie, wie die Dinge laufen. Also es hat sich positiv entwickelt, deswegen bin ich länger geblieben. Aber zunächst war es wirklich für 1-2 Jahre geplant. Ich hatte meine Stelle hier auch noch behalten in Berlin damals, war sozusagen auch abgesichert, was das angeht, jederzeit zurückkommen zu können. Insofern war das Risiko schon mal relativ gering. Das hat am Anfang geholfen. Das konnte ich jetzt logischerweise nicht über 6 Jahre fortführen. Irgendwann habe ich dann meinen Vertrag auch gekündigt. Aber das war dann eben schon zu dem Zeitpunkt, wo mir klar war, dass es möglicherweise auch länger werden kann, als alles quasi schon optimal gelaufen war.
Wie lange hast du das so im Voraus geplant? War das so eine spontane Idee? Ich denke mal nicht, ne? Aber ging das relativ schnell von der Entscheidung, ja, das mache ich jetzt und fange ich dann an, oder brauchte das sehr viel Vorlauf, weil du eben auch mit deinem bisherigen Arbeitgeber vielleicht verhandeln musstest, dass er dich dafür auch freistellt? Das braucht ja auch noch eine gewisse Unterstützung. Also wie muss ich mir das von diesem Vorlauf her vorstellen?
Ja, also da gab es natürlich einen erheblichen Vorlauf, und den Vorlauf habe ich in Abstimmung mit meinem damaligen Chef dann auch nochmal deutlich verlängert. Ist ja klar, also du weißt ja selber, es gibt jetzt Elektrophysiologen nicht wie Sand am Meer, und wir waren auch keine große Abteilung, die das mal eben so auffängt, sodass ich mich quasi um meine Nachfolge und einen geordneten Übergang selbst kümmern musste. So habe ich das zumindest verstanden. Und deswegen habe ich allein dafür sicher nochmal ein Dreivierteljahr gebraucht, um diesen Übergang zu machen, um die Nachfolger, es war dann eine ganz gute Lösung, aber um die Nachfolger mit einzuarbeiten und so weiter. Das allein hat gedauert. Das ist jetzt sicher nicht bei allen, die sowas machen, der Fall. Bei mir war es so. Unabhängig davon gibt es auch administrative Hürden, die ich damals noch nicht so eingeschätzt hätte. Freie Arbeitsplatzwahl im EU-Gebiet, hätte ich gedacht, dass die Anerkennung, Zulassung, also die fachärztliche Anerkennung und die ärztliche Anerkennung quasi im Vorbeigehen gemacht wird. Das ist mitnichten so gewesen. Das ist ein relativ großer administrativer Aufwand, und vor allem dauert es. Also schon allein dafür muss man, würde ich mal sagen, mindestens 3 bis 6 Monate einplanen. Also es braucht einen gewissen Vorlauf. Und das jetzt mal jenseits der persönlichen Entscheidung. Bei mir war ja noch eine Familie mit dabei oder es war am Ende eine gemeinsame Entscheidung. Also ich kann nicht sagen, dass das jetzt ein Schnellschuss war. Ich würde mal sagen, insgesamt 1,5 Jahre hat das gedauert von der ersten konkreten Idee bis zur Umsetzung.
Das hatte ich mir tatsächlich ein bisschen anders vorgestellt als EU-Arzt, der in der EU ärztlich tätig sein möchte. Aber das ist nicht so. Was muss man dafür machen, um dann in Spanien oder, weiß ich nicht, Frankreich dann arbeiten zu dürfen?
Also die gute Nachricht ist, man muss keine Examina machen, das weißt du.
Das ist schon mal gut.
Aber also man muss nichts aktiv machen. Es ist wirklich nur administrativer Aufwand, den man mitunter auch nicht so ganz versteht. Man muss sich quasi eine EU-Anerkennung von den deutschen Behörden beschaffen, mit Certificates of Good Standing etc. Also vieles, Zeugnissen, übersetzten Zeugnissen etc., alles, was dazugehört. Und meine naive Denkweise war dann, wenn ich diese Gleichwertigkeitsbescheinigung der deutschen Behörden mit EU-Siegel habe, dass es damit dann sozusagen durch ist. Das war aber nicht so, sondern man muss das Gleiche dann nochmal in Spanien durchlaufen und allein das dauert 3 Monate. Insofern, ja. Es ist rein administrativer Aufwand. Man muss keine Prüfungen oder dergleichen machen natürlich, aber es ist ein administrativer Aufwand. Am Ende steht auch immer die Anerkennung, würde ich sagen. Also da gibt es auch keine Ungewisse, aber Gewissheit hat man, dass es einfach seine Zeit dauert.
Kannst du da vielleicht noch ein bisschen weiter erzählen, was du dann alles organisieren musstest und wie du es dann am Ende auch gemacht hast? Du hast ja gesagt, du hast deine Familie mitgenommen, bist du vorgezogen und hast dann irgendwann gesagt, okay, das ist hier alles okay und sicher, jetzt könnt ihr nachkommen oder seid ihr alle auf einmal umgezogen? Wie hast du eine Wohnung gesucht? Wie hast du deine, weiß ich nicht, Kinder in die Betreuung bekommen am Ende? Kriegt man da Unterstützung? Hast du das alles selber gemacht?
Also da sind wir tatsächlich ein bisschen ins Risiko gegangen. Wir haben in den Ferien vor diesem Umzug waren wir eine Woche, 10 Tage vor Ort und haben sozusagen unter Hochdruck dann nach Unterkünften gesucht. Wir haben auch in der Zeit Schulen, die wir schon vorab über Mail kontaktiert hatten, nochmal besucht und das klar gemacht. Da hat sich dann im Verlauf nochmal viel geändert. Dann kam die Corona-Pandemie, was auch nochmal eine Besonderheit war in unserem Fall. Aber das war relativ unkompliziert, muss man sagen. Es war jetzt auch nicht so, dass wir vorher super informiert gewesen wären und große Sicherheit gehabt hätten, dass der Wohnort, an dem wir dann landen, auch der richtige ist und so weiter. Also da muss man dann schon auch ein gewisses Risiko eingehen. Aber es war letztlich eigentlich unkompliziert. Auch was Schulen angeht, war es im Nachhinein eigentlich relativ easy alles.
Wie war das mit der Sprache? Also hast du vorher schon genug Spanisch gesprochen und verstanden und deine Familie auch? Oder habt ihr das vorbereitet oder on the fly gelernt?
Ja, von allem ein bisschen. Also zugegeben, mein Spanisch war nie wie mein Englisch. Englisch fühlen wir uns ja, die meisten von uns ja im Englischen fast genauso wohl wie im Deutschen. Das war definitiv nicht so. Ohne Grundkenntnisse Spanisch hätte ich das aber auch nicht gemacht. Also das war jetzt schon absolute Voraussetzung. Es war aber jetzt nicht so, dass ich im Klinikalltag schon absolut versiert gewesen wäre, so dass ich am Anfang auch in den ersten Wochen, Monaten auch keine Sprechstunden gemacht habe. Aber man muss sagen, die medizinische Terminologie, die hat man dann schon relativ schnell drauf, weil sich es einfach immer wiederholt. Also in seinem Metier kommt man, würde ich sagen, sehr schnell auf ein ausreichendes Level. Abseits der Klinik dauert es dann noch mal ein bisschen länger. Da kann man auch mal auf dem falschen Fuß erwischt werden. Aber innerhalb der Klinik den Patienten aufzuklären, die Eingriffe zu erklären, die möglichen Risiken zu erklären. Wie gesagt, ich habe die meiste Zeit in den ersten Monaten eigentlich nur im Katheterlabor verbracht, sodass Aufklärung und das Ganze und Nachgespräche eigentlich kommunikativ das Größte waren, was ich auf Spanisch gemacht habe. Und wenn ich sage Spanisch, dann ist ja das allein schon keine Selbstverständlichkeit, weil Barcelona hat er als Amtssprache eigentlich das Katalan. Das verstehe ich mittlerweile so ein bisschen. Ich spreche aber kein Katalan. Das habe ich auch, ehrlich gesagt, dann irgendwann nicht mehr als mein Ziel gesehen, mir noch eine dritte Sprache draufzupacken. Das wäre dann einfach zu viel gewesen. Ich glaube, in unserem Alter wäre es wahrscheinlich auch schwierig geworden, was die Plastizität angeht. Nein, im Ernst, aber das Katalan war einfach zu viel, aber Spanisch ging gut. Und was Wissenschaft angeht, haben wir auch viel, viel Englisch gesprochen, weil wir auch einen großen Pool an internationalen Fellows hatten. Das war dann auch nochmal ganz gut.
Und gibt es im Nachhinein, weiß nicht, irgendwelche Pitfalls oder hast du irgendwelche Fehler gemacht, ja, wo du sagen würdest, boah, das würde ich jetzt im Nachhinein, hätte ich das vielleicht anders machen sollen?
Ja, ich glaube nicht, ehrlich gesagt. Also das kann natürlich jetzt irgendwie positive Grundeinschätzung oder Einstellung oder Ignoranz sein. Aber ich wüsste jetzt keinen Fehler, den ich gemacht habe. Ich bin mir keines Fehlers bewusst. Die Entscheidung insgesamt hat sich als wirklich allerbeste Entscheidung überhaupt herausgestellt. Und ob und welche Fehler ich jetzt in oder wir im Detail gemacht haben, könnte ich im Nachhinein nicht sagen. Ich glaube nicht. Und ich weiß auch gar nicht, ob man so viel falsch machen kann. Zumindest habe ich jetzt keinen super Tipp parat, was man auf jeden Fall vermeiden sollte. Gott sei Dank habe ich den nicht parat. Nee, ein Blick vielleicht nur dazu, das habe ich aber vorhin schon kurz angerissen. Aus der Perspektive Oberarzt, wo du einfach deinen Verantwortungsbereich hast, habe ich mir oft, was die Fellows angeht, gedacht, wenn ich hier jetzt als Fellow wäre, dann könnte es schon ein bisschen enttäuschend sein. Also ich glaube, davor ist man nicht gefeit. Als Fellow muss man wirklich gucken, was man will, wie viel Hands-on-Erfahrung will man und ist das an dem Ort, an dem man geht, möglich. Und letztlich ist es ja wirklich eine einfache Rechnung. Es gibt eine begrenzte Anzahl an Eingriffen und eine definierte Anzahl an Fellows, mit denen die dann untereinander um diese Eingriffe konkurrieren. Und daraus ergibt sich dann, ob das Ganze für einen Sinn macht oder nicht. Aber das Problem hatte ich nicht. Aber an die Fellows, die das planen, gebe ich das gerne als Tipp mit. Ist auch eine Binsenweisheit. Aber da sollte man schon genau hingucken und sich vorher schlau machen, was diese Zahlen angeht.
Ja, es gilt ja, wenn du dich an einer deutschen Klinik bewirbst und irgendwas lernen möchtest, gilt das ja sicherlich genauso. Aber wenn du für ein Jahr meinetwegen jetzt irgendwo hingehst, um etwas Bestimmtes zu lernen, muss man da natürlich ganz besonders drauf gucken. Ne? Das ist wahrscheinlich das, was du meinst. Ne?
Absolut. Ja. Das zum einen. Und zum anderen ist dieses Fellow-Prinzip, auch wenn wir unsere Assistenten oder wie auch immer mittlerweile auch Fellows nennen, dieses wirkliche Fellow-Prinzip haben wir ja in Deutschland nicht so. Also zumindest an den meisten Kliniken ist es ja so, dass jemand ausgebildet wird, wirklich mit dem Ziel, ihn dann auch als Facharzt oder Oberarzt in dieser Abteilung zu etablieren, in dieser Funktion. Und das ist eben in vielen amerikanischen Kliniken auch und eben auch an dieser Klinik in Barcelona nicht der Fall. Da kommen wirklich viele internationale Fellows für 2-3 Jahre. Bei uns waren das 6 bis 8 Fellows teilweise, die Forschen und Klinik kombinieren, aber alle natürlich den Anspruch haben, dass sie, was Interventionen angeht, auch was lernen. Und da tut sich dann oft eine Kluft auf, ja, die sich aus dieser einfachen Rechnung dann einfach ergibt. Ne?
Also du hast ja schon sehr klar gesagt, du hattest da eine gute Zeit und du würdest es wahrscheinlich auch wieder genauso machen. Und du hast die ursprünglich geplanten 1-2 Jahre, hast du auch deutlich nochmal verlängert. Und trotzdem hattest du nicht den Anspruch, das hast du eben gesagt, jetzt auszuwandern, sondern das war ja eine geplante Phase, die du jetzt sehr gut genutzt hast. Was waren denn Gründe für dich zu sagen, das ist trotzdem nur eine Phase und ich werde jetzt nicht meinen Lebensabend dort in Spanien weiter abladieren?
Oh ja, das sind natürlich viele Gründe und es ist nicht so, dass das ein klarer Entschluss war, den ich von Anfang an gar getroffen hätte. Also während der Zeit dort hätte ich mir und wir alle als Familie auch das uns gut vorstellen können, dort zu bleiben. Das Verlängern war aber immer nur ein Verlängern auf Zeit. Und irgendwann muss man sich natürlich auch entscheiden, oder in unserem Fall zumindest, wo man langfristig bleiben will. Und diese Entscheidung haben wir eben dann nicht für Barcelona, sondern in unserem Fall für Berlin getroffen. Da spielen unterschiedliche Sachen eine Rolle. Also die Entscheidung, von Barcelona wegzugehen, war sicher keine leichte. Da gab es genauso viele Gründe, dort zu bleiben, wie dort wegzugehen, im Privaten wie im Beruflichen. Das zum einen. Aber die Entscheidung, nach Berlin zu gehen, da hat eine große Rolle gespielt, dass sich die Voraussetzungen in Berlin grundlegend verändert haben. Wir haben mittlerweile Gerd Hindricks in Berlin als Rhythmologen, der dort eine wirklich große integrative Kraft hat, diese drei Campi zu vereinen, auch das politische Gewicht hat, die rhythmologischen Interessen und Visionen da umzusetzen. Und das war schon wirklich ein Grund für mich zu sagen, dass Berlin nochmal eine ganz andere Adresse ist als zu dem Zeitpunkt, als ich gegangen bin. Was man vielleicht auch sagen muss und was zur Wahrheit auch dazu gehört, ist, dass Spanien ein anderes System hat als wir, ein anderes System der Gesundheitsversorgung. Es gibt also einen öffentlichen Sektor und einen privaten Sektor, die relativ klar voneinander getrennt sind, auch räumlich voneinander getrennt sind. Das findet also auch in unterschiedlichen Kliniken statt, anders als bei uns. Und was man sagen muss, ist, dass das öffentliche System, zu dem ja auch das Uniklinikum, mein Uniklinikum gehört, so finanziert ist, dass man als Arzt nicht so überleben kann, wie man das in Deutschland tut. Also es ist gang und gäbe und auch ein Muss, dass man privat abladiert. Das habe ich auch gemacht. Aber das ist natürlich ein Konstrukt, was dann im Privatbereich auch mit Risiken behaftet ist, was vielleicht möglicherweise bedeutet, dass man auch bis 60, 70 das so fortführen muss, ohne zu wissen, ob man dazu überhaupt noch gesundheitlich in der Lage ist. Also da haben wir in Deutschland schon deutlich sicheres System und bessere Planbarkeit, was unsere Zukunft angeht. Insbesondere natürlich, wenn man in Spanien als Quereinsteiger dann dazukommt. Das war da, was das angeht, war ich natürlich auch wieder ein Sonderfall. Also das ist ein Aspekt, der wahrscheinlich auch der Grund ist, wieso, du hattest es eingangs gesagt, Spanien nicht auf den ersten Plätzen rangiert, wenn es ums Auswandern geht.
Ja, ich glaube, so ein Aspekt, warum die Schweiz da ganz oben für deutsche Ärztinnen und Ärzte steht, ist ja sicherlich eine deutsche Sprache, aber auch deutlich bessere Verdienstchancen, kann man ja durchaus so sagen. Ist das ein Treiber? Glaubst du, dass das ein Treiber ist, dass wir Ärzte ans Ausland verlieren? Oder ist das eigentlich nur, die Leute wollen irgendwo anders hin und dann ist die Schweiz natürlich bequem, weil man da gut verdient? Oder ist das der Treiber? Was denkst du?
Nee, ich denke, und da muss man einfach unterscheiden zwischen Auswandern und einem Sabbatical oder eine Zeit im Ausland verbringen. Für Auswandern ist das, glaube ich, auf jeden Fall ein Treiber. Dann gibt es die skandinavischen Länder. Ich habe mich mit denen nicht groß befasst, aber vom Hörensagen weiß ich, dass dort eine gute Work-Life-Balance ist, auch eine gute Bezahlung. Aber ich denke, das kann schon, das wird, was das Auswandern angeht, schon ein Treiber sein.
Was spricht denn aus deiner Sicht dafür, mal eine gewisse Zeit ins Ausland zu gehen, jetzt mit deiner Erfahrung und nach deiner Rückkehr? Wer sollte das machen? Jeder oder nur bestimmte Leute, nur Leute, die auch forschen wollen? Oder wer sollte sich da angesprochen fühlen?
Aus meiner Sicht kann ich es nur jedem empfehlen. Und das bezieht sich aufs Professionelle. Da muss man natürlich genau aussuchen, wo geht man hin und kann ich davon profitieren? Aber natürlich ist es ein unglaublicher Schatz, den man dort mitnimmt. Man erschließt sich ein anderes Land, eine neue Kultur. Und das wird einem auch nie wieder jemand nehmen. Ja, bei mir ist es natürlich nochmal verstärkt dadurch, dass meine Kinder diese Sprachen, Katalan, Spanisch sprechen und so weiter. Also dort auch gewisse Wurzeln jetzt haben. Und das ist, finde ich, was ganz Tolles, was ich jedem nur empfehlen kann. Ich will nicht hier sagen, dass das unbedingt jedermanns Sache ist und jeder das machen soll. Aber ich glaube, ich würde wetten, dass die allerwenigsten das bereuen und dass die allermeisten zurückkommen und sagen werden, das war nochmal deutlich besser, als ich es mir vorgestellt habe. Was das Professionelle angeht, muss man sich natürlich genau überlegen. Und da hatte ich im Nachhinein auch nochmal großes Glück, wirklich in einer tollen Abteilung gelandet zu sein, mit tollen Leuten, auch mit einer Struktur, die ich so noch nicht kannte, die natürlich auch der Größe ein bisschen der Abteilung geschuldet war und der Tatsache, dass das eine reine Rhythmologie war, die jetzt seit fast 30 Jahren gewachsen ist. Also vielleicht ganz kurz, wir hatten letztlich, jeder hatte seine Zuständigkeit. Wir waren wirklich ein tolles Team an Oberärzten, wo Ivo Rocker, den du kennst, den VT-Bereich geleitet hat, Tolosana für Devices. Wir hatten Elena Arbello zusammen mit Josep Brugada, die den Bereich der Kanalopathien betreut haben. Ich war im Bereich Vorhofflimmern. Und das war einfach eine tolle Konstellation, die dazu geführt hat, dass alle extrem kompetitiv zwar waren, aber untereinander durch diese wirklich klar definierten Bereiche es ja trotzdem gutes Auskommen und eine gute Kollegialität gab. Das war wirklich ein toller Ort. Und von daher hat sich es für mich auch, was das Berufliche angeht, als ein Glücksgriff erwiesen. Aber wie gesagt, unabhängig davon, ich glaube, Erfahrungen macht man immer und in den allermeisten Fällen sind es positive Erfahrungen. Und aus der Warte, aus unserer Warte als in Deutschland tätige Mediziner ist auch das Risiko, was man eingeht, sehr überschaubar, denke ich.
Man hört ja raus, dass du da ein absoluter Unterstützer bist. Hast du denn trotzdem auch vielleicht Probleme wahrgenommen oder zumindest vielleicht könnte man es auch Risiken nennen, die man eingeht, wenn man sich aus der Komfortzone rausbewegt, aus Deutschland rausbewegt und sagt, ich bin jetzt mal zwei Jahre weg, dann dreht sich ja die Welt in Deutschland trotzdem weiter, auch wenn man weg ist. Und da ist, glaube ich, eine Sorge von manchen, dass dann schon vielleicht das Netzwerk ein bisschen ausdünnt und man den Kontakt nach Deutschland doch nicht so gut hält, dass dann Positionen in Deutschland von anderen natürlich auch mal besetzt werden, auf die man selber vielleicht spekuliert hat. Hast du das mal so wahrgenommen, dass du gedacht hast, ja, jetzt kenne ich langsam die Leute in Berlin nicht mehr oder so? Oder dachtest du, nee, man kann ja immer zurück, wenn es nicht Berlin ist, dann wird es halt Karlsruhe oder irgendeine andere deutsche Stadt?
Ja, das stimmt. An der Stelle geht auch jeder ein bisschen Risiko ein. Wie groß das Risiko hängt, natürlich bis davon ab, woher man kommt, was für Optionen man an dem Ort hat, wo man gerade ist. Und auch, es hängt auch davon natürlich ab, wo man sich hinbewegt und was man dort macht, wie man sich dort weiterentwickelt, wie man dort vernetzt ist. Das ist auf jeden Fall ein wichtiger Punkt. Ich glaube, bei mir, ich habe davon insgesamt, würde ich sagen, unterm Strich profitiert, auch wenn man natürlich sagen kann, wenn man weiterhin seine Zukunft in Deutschland sieht, ist man sicher nicht immer am Puls der Zeit in Deutschland und sicher auch innerhalb Deutschlands nicht so gut vernetzt, wie man das vielleicht in Berlin wäre oder in anderen deutschen Städten. Das stimmt. Umgekehrt baut man sich aber ein Netzwerk auf, was international ist. Das auch wieder abhängig davon, wo man am Ende ist, natürlich, muss man auch ehrlicherweise sagen. Also das ist schon ein Punkt, den du da hast und auch ein Punkt, den man sich vorher genau überlegen sollte. Aber ich bin da ganz bewusst ins Risiko gegangen. Und nochmal, ich glaube, das Risiko ist überschaubar. Dass man am Ende vielleicht, dass man im Nachhinein nicht sagen kann, welcher Karriereweg besser gewesen wäre, sei mal dahingestellt. Aber inhaltlich, glaube ich, kann man nur profitieren. Und insbesondere, wenn man sich gut aussucht, wo man hingeht.
Eine wichtige Frage zum Ende ist, glaube ich, noch, wie blickst du denn jetzt? Du bist ja schon mittendrin, du arbeitest hier wieder, aber wie blickst du jetzt aufs deutsche Gesundheitssystem, über das wir uns in mancherlei Hinsicht im Moment ärgern und auch unsere Probleme damit haben? Aber du blickst ja auch mit einem Blick jetzt drauf, wie du das andere System in Spanien erlebt hast. Du warst mal weg, kommst jetzt wieder. Und ich meine mit System vielleicht gar nicht unbedingt, ob wir uns jetzt über Hybrid-DRGs oder so ärgern sollten, sondern eher unser System, wie wir arbeiten, wie wir unsere vielleicht hierarchischen Strukturen in Krankenhäusern gebaut haben, wie wir unsere Fellows ausbilden. Was ist da für dich der Blick jetzt mit dieser Perspektive?
Wow, das ist ja eine vielschichtige Perspektive. Also ich kann jetzt zumindest dir nicht den Gefallen tun, dass ich sage, jetzt war ich einmal weg, jetzt weiß ich, wie gut das System in Deutschland ist, weil es andernorts noch schlechter ist. Aber es ist tatsächlich so, also und auch das ist klar, ich bin nicht deswegen auch nicht ausgewandert, weil ich auf den Niedergang des Deutschland und des deutschen Gesundheitssystems gewertet habe. Auch wenn ich es nach wie vor kritisch sehe. Was ich zu Spanien sagen kann, ist, dass dieser zweigeteilte öffentliche und private Sektor zu einer Ungleichheit in der Behandlung führt, aber dieser starke Fokus auf den privaten Sektor gleichzeitig auch dazu führt, dass es falsche Incentives gibt hin zu vielen Operationen und so weiter. Also das System ist ähnlich wie in den USA hat das auch seine Nachteile. Also unser System, finde ich, ist, was das angeht, auch wenn wir durch DRGs und so weiter Incentives haben, ist unser System, finde ich, was das angeht, eigentlich ganz gut ausgewogen. ja, so allgemein, wenn du hast Fellows angesprochen, ich finde, dass ein strukturiertes Programm für, ja, für eine Position, die bei uns eigentlich gar nicht so wirklich definiert war bis dato, finde ich ganz wichtig. Und wir sind jetzt gerade dabei, in Berlin auch so eine Art Fellow-Programm, ein strukturiertes Programm aufzubauen. Und da finde ich schon, können wir von anderen Ländern, und das ist in Spanien ähnlich wie in den USA, denke ich, auf jeden Fall noch was lernen.
Okay, Till, wir kommen zum Ende. Podcast ist hier. Ich frage am Ende immer noch ein paar kurze Fragen für kurze Antworten. Und wir fangen mal an. Empfiehlst du Spanien als Auswanderungsland? Ja oder nein?
Absolut. Man muss sich nur im Klaren sein, dass man im öffentlichen Sektor allein finanziell Probleme haben wird. Man braucht dann auch ein privates Standbein. Und das muss man sich vorher gut überlegen. Idealerweise vorher schon planen.
Was wäre deine Empfehlung bei Auswanderung ins nicht deutschsprachige Ausland? Sprache vorher lernen oder Sprache beim Arbeiten lernen?
Für mich war das eine klare Grundvoraussetzung, zumindest ein gutes Verständnis der Sprache zu haben. Perfekt muss nicht sein, war bei mir auch bei weitem nicht der Fall. Aber Grundkenntnisse für mich persönlich braucht es auf jeden Fall, um mich erstmal zurechtzufinden und eine Basis zu haben.
Als Kardiologe in Spanien insgesamt mehr Zeit für Patienten als in Deutschland oder weniger?
Es ist ehrlich gesagt ähnliche Problematik. An der Uni noch relativ luxuriös ausgestattet, was Zeit angeht. Im Privatsektor mit einer Taktung wie in Deutschland. Also kein großer Unterschied.
Lebensqualität in Barcelona besser oder in Berlin?
Muss ich aufpassen, was ich sage. Ich glaube, Barcelona ist unschlagbar, aber Berlin ist auch schön.
Sehr gut. Und jetzt letzte Frage, Barca, Hertha oder Union?
Zwischen den dreien ganz klar Barca. Eintracht Frankfurt ist mein Verein in Deutschland. Die waren auch in Barcelona, haben gewonnen. War ein schönes Erlebnis.
Okay, Till. Ich frage am Ende des Podcasts die Gäste immer noch mal nach ihren drei Do's und Don'ts. Und deshalb würde ich dich bitten, gib uns deine drei Do's und Don'ts für Auswandern als Kardiologin oder Kardiologe oder zumindest Auslandsaufenthalt.
Ja, wir haben ja alles angerissen. Also Do's würde ich sagen, just do it. Aus meiner Erfahrung, das ist ernster gemeint, als es jetzt zunächst scheinen mag, weil ich zumindest aus meiner Erfahrung sagen kann, der Gewinn und die Bereicherung war wirklich auf allen Ebenen so überwältigend, dass ich alle Hürden und Risiken, die ich ignoriert habe, im Rückblick wirklich winzig sehe. Und analog dazu würde ich sagen, don't hesitate. Also ich würde das wirklich jedem nur empfehlen. Ich glaube, die Risiken sind aus unserer privilegierten Situation heraus sehr überschaubar. Und deswegen glaube ich, wenn man schon daran denkt, dann sollte man es auch machen und gut planen.
Sehr gut. Und das waren gleichzeitig auch die Don'ts?
Ja, deswegen, mein Don't war don't hesitate. Ja, also klar, man muss alles planen. Und je höher das eigene Sicherheitsbedürfnis und je geringer die Risikobereitschaft, umso besser muss man es einfach dann planen. Und wie gesagt, der eine Punkt, dass man als, gerade wenn man als Fellow wohin geht, gut sich anschauen muss, was die nackten Zahlen angeht. Diese Rechnung muss man vorher anstellen, genauso wie das Finanzielle. Aber wenn man das macht, dann gibt es eigentlich keine Hürden, würde ich sagen. Dann sollte man das machen. Ich kann es nur empfehlen. Es war wirklich, noch hat alles übertroffen, was wir uns so ausgemalt hatten auf allen Ebenen.
Super. Ja, lieber Till, ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch. Das war ein spezielles Thema und das hat nur mit so einem persönlichen Einblick, wie du ihn gestattet hast, auch funktioniert. Also ohne dass du hier so mal deine Details aus Spanien berichtet hast, hätte man das nicht gut besprechen können. Vielen Dank, dass du da mitgemacht hast.
Ja, sehr gerne. Danke dir, David.
Ja, und danke auch Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, fürs Einschalten. Wir machen in der nächsten Ausgabe dann aber auch mal wieder klinisch weiter. Wir werden uns über Hyperlipidemien unterhalten und da freue ich mich auf Dr. Badakati aus Frankfurt, der da mein Gast sein wird. Ich freue mich, wenn Sie alle wieder dabei sind bei CardioBeat, der Cardio-Podcast.
Das war CardioBeat, der Cardio-Podcast. Mit freundlicher Unterstützung von Boehringer Ingelheim. Hören Sie auch beim nächsten Mal wieder rein, wenn Professor David Duncker und seine Gäste diskutieren, entdecken und hinterfragen.